SWR 2 Tandem
mit Fabian Elsässer. Schönen guten Abend. Mein heutiger Gast ist ein echtes Multitalent. Nikolaus Habian, geboren 1987 in Graz in der Steiermark. Er ist Regisseur für Oper und Theater, Puppenspieler und Puppenbauer, Schauspieler und Kunstpfeifer. Willkommen bei SWR 2 Tandem.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Herr Habian, wenn Sie eingeladen sind und jemand kennt Sie nicht und stellt die unvermeidliche Frage, und was machen Sie so beruflich, was antworten Sie in der Regel als erstes?
Dass ich im darstellenden Bereich tätig bin, und dann werde ich konkreter. Dann kommt es drauf an, also dann erzähle ich eben, dass ich Opernregisseur bin oder dass ich Puppenspieler bin oder Kunstpfeifer.
Und wo gibt es die meisten Aha-Reaktionen?
Eigentlich bei Kunstpfeifer.
Am Wochenende hat am Stuttgarter Kammertheater ein Stück Premiere, das Sie inszeniert haben, also jetzt als Regisseur, nicht als Kunstpfeifer. Sie haben es in Österreich schon vor einigen Jahren mit auf die Bühne gebracht. Jetzt ist aber die Deutschlandpremiere, Fly Ganymede. Wo stehen Sie da im Probenplan?
Wir sind eigentlich so gut wie fertig. Wir haben heute die AMA, also die Probe Alles mit Allem. Das heißt zum ersten Mal mit Licht, mit Ton, mit Kostüm und Maske.
AMA, früher wahrscheinlich Generalprobe geheißen, oder?
Nein. Was nein, die AMA ist die erste Probe, wo alles mit allem, also wo alle Gewerke zum ersten Mal aufeinander prallen.
Ah, die General ist dann die letzte.
Genau.
Herr Habian, Ihr aktuelles Projekt, das ist Fly Ganymede, ein Stück des österreichischen Kinder- und Jugendpsychiaters Paulus Hochgarterer. Am Wochenende ist die Deutschlandpremiere im Kammertheater Stuttgart. Es ist eine Flüchtlingsgeschichte aus der Sicht eines Neunjährigen. Was berührt Sie an diesem Stoff?
Das ist erstens einmal die Thematik. Es ist auch die Art, wie Paulus Hochgatterer sich literarisch diesem Thema annimmt. In allen Stücken von Paulus spielt immer ein Kind oder mehrere Kinder eine ganz zentrale Rolle. Und das Schöne ist, dass man so beginnt, diesen Buben, der die Hauptfigur ist in Fly Ganymede, der ein eigenartiges Kind ist, ein altkluger und sehr aufgeweckter Bub, den beginnt man irrsinnig gern zu haben. Und man nähert sich ihm emotional sehr stark an und beginnt eben sein Schicksal als ein Einzelschicksal stellvertretend für viele zu begreifen. Und ich glaube, das berührt mich so, dass Paulus das schafft, über dieses Stück auf scheinbar sehr einfache Art und auch leicht zugängliche Art für dieses Thema Empathie einzufordern. Und das ist schön.
Fehlt es uns an Empathie beim Thema Asyl, Flüchtlinge, Flüchtlingsgeschichten?
Ja, natürlich. Also das ist ja ein ganz normaler Grundschutz, den wir haben. Also das ist, wenn wir die Nachrichten einschalten und wir werden mit dem Grauen der ganzen Welt übergossen innerhalb einer halben Stunde, dann muss man sich schützen. Das ist einfach ein ganz normaler Vorgang, weil sonst würden wir uns wahrscheinlich nach der Tagesschau einfach umbringen. Aber ich glaube einfach, dass das Problem, dass das einfach auch politische Mode geworden ist und dadurch auch ins Gesamtbewusstsein eingegangen ist, dass wir diese Menschen, die auf die Flucht gehen, dass wir die zum Problem erklären und nicht akzeptieren und nicht mehr wahrnehmen, dass diese Menschen vor einem Problem fliehen, dass es ein Problem gibt, das wir im Großen und Ganzen ja auch mitverursachen, global gesehen. Das finde ich einfach schwierig.
Was ich interessant finde, ist, dass dieses Stück, wenn ich es richtig gelesen habe, entstanden ist, bevor diese großen Fluchtbewegungen nach Europa in den Jahren 2015, 2016 genau stattgefunden haben. Ich glaube, die Premiere, die ursprüngliche Premiere war im Jahr 2012.
Die war vor 10 Jahren.
Ja, genau. Hin,
12. Genau. Und das war natürlich, weil Paulus Hochgatterer in seiner Funktion als Kinderpsychiater mit den traumatisierten, unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen aus Afghanistan zu tun hatte. Und ich glaube, dadurch kam sein Wunsch auch, dieses Stück zu schreiben, und seine Inspiration. Und das Stück war damals zu früh. Dieses Thema Flüchtlingskrise hat sich ja erst 2015, 2016 ja wirklich ins globale Bewusstsein eingebrannt. Aber dann war es akut, aber davor war das viel zu früh. Das ist so ein bisschen verpufft.
Prophetisch fast schon.
Ja, absolut.
Haben Sie denn das Stück aktualisiert oder irgendwas anders gemacht? Denn wir sprechen hier immerhin von einem Zeitraum von 10 Jahren.
Ja, traurigerweise nicht. Es war traurigerweise nicht in irgendeiner Form notwendig, dieses Stück zu aktualisieren.
Jetzt, gut, um vorzugreifen, das Element mit Puppen zu arbeiten und Puppen und Menschen zusammen auf die Bühne zu bringen, das ist eines Ihrer Markenzeichen. Aber bei Ihnen ist jetzt eben die Hauptfigur, dieser 9-jährige Junge,
genau,
eine Puppe. Warum?
Auf der einen Seite finde ich es immer schwierig, Kinder auf der Bühne darzustellen. Da braucht man entweder einen genialen Kinderdarsteller oder eine geniale Kinderdarstellerin. Aber selbst das ist ein Problem. Ich sage jetzt nur zum Beispiel, Gewalt an einem Kind auf der Bühne darzustellen. Da kommt wieder dieser Schutzmechanismus, den wir auch bei der Tagesschau haben, kommt dann zum Tragen. Nehmen wir an, ein Schlepper gibt einem Kind auf der Bühne eine wirklich feste Ohrfeige. Das ist was ganz Furchtbares und dem wollen wir uns nicht aussetzen. Wenn wir im Publikum sitzen, dann werden wir schauen, dass wir diese Illusion entlarven. Wir werden schauen, wie wird diese Watsche, die Illusion dieser Watsche hergestellt. Klatscht das Kind in die Hände, duckt sich's rechtzeitig weg. So, also wir achten wirklich drauf, diese Illusion zu zerplatzen. Wenn ich jetzt aber eine Puppe habe, die von vornherein schon eine reine Behauptung ist, das ist ein lebloses Ding aus Stoff, aus Watte, aus Farbe und Glasaugen. Und wir gehen auf die Bühne und behaupten, dass dieses Ding ein Kind ist. Und die Leute sehen die Puppenspielerin, die die Hand reinsteckt in die Puppe, die ganz normal daneben steht und ganz normal spricht. Sie versteckt nichts davon. Offenes Spiel. Das heißt, das Publikum wird auf die Illusion eingeladen, lässt sich innerhalb der ersten Minuten darauf ein, dass die Behauptung jetzt aufgestellt ist, dass dieses Ding ein Kind ist, und dadurch fällt jeglicher Schutzmechanismus. Und wenn jetzt plötzlich dieses Kind dieser Gewalt ausgesetzt wird und einen echten physischen Schlag erhält, weil für die Puppe ist das ja möglich, dann trifft es uns viel härter, und das ist das Paradoxon, als wenn es mit einem echten Kind gespielt würde.
Das ist jetzt ganz schön um die Ecke gedacht, aber wenn ich jetzt mal so mitdenke, dann ja, doch. Also sprich, erst muss ich etablieren, hallo, wir haben hier eine Illusion,
genau,
namens Puppe.
Ist ja nur eine Puppe.
Sobald wir dann aber da drin sind und vergessen, dass es eine Puppe ist, wirkt die dargestellte Gewalt auf uns
real,
ja, unmittelbarer.
Genau.
Sie haben ja das Stück mit Schauspielern des Ensembles am Württembergischen Staatstheater und mit Studierenden des Studiengangs Figurentheater und Puppen arbeitet. Jetzt ist diese Kombination von Schauspiel und Puppenspiel für Sie vielleicht alltäglich, aber möglicherweise jetzt für die anderen Beteiligten nicht. Wie bringt man es zusammen?
Ja, da muss man sich ganz am Anfang einfach eine Form der Zusammenarbeit überlegen. Das beginnt schon bei mir, wenn ich das Konzept mache und mir überlege, was für eine Puppenform nutze ich. Ich arbeite meistens und in diesem Fall auch mit der sogenannten lebensgroßen Klappmaulpuppe. Wie lebensgroß, sagt ja schon, dass die eben größentechnisch sich mit den Schauspielern vollkommen verträgt. Und Klappmaul heißt, dass sie im Grunde nur einen Mund hat, der auf und zu gehen kann. Also ein scheinbar simples Prinzip. Da habe ich eben Puppe und Spielerinnen und Spieler habe ich nebeneinander. Das funktioniert eigentlich ganz wunderbar. Man muss nur gleich von Anfang an immer sofort sagen, die Spielerinnen, also die Puppenspielerinnen, die werden ignoriert. Wenn die Schauspieler und Schauspielerinnen mit der Puppe spielen, dann müssen sie die Puppe anschauen. Man darf nie die Puppenspieler und Spielerinnen anschauen.
Was haben Sie da so erlebt bei den Proben, wie das dann so zusammenkam?
Das ging überraschend schnell. Also das war zum Beispiel eben mit Gabor Biedermann, der den Schlepper spielt. Das ist meine 4. Produktion mit ihm. Wir kennen uns schon lange aus Wien und haben da sehr erfolgreich und gern zusammengearbeitet. Gabor hat ja auch einige Jahre an der Ernst Busch in Berlin Puppenspiel studiert. Das heißt, der ist ja auch schon vorbelastet. Mit den 2 Puppenspielerinnen von der Hochschule, Adeline Rüss und Annick Vetter, die den Buben und das Mädchen spielen, für die war das auch schon klar. Die haben schon davor, soweit ich mich jetzt entsinne, am Schauspiel Stuttgart haben die in einer Produktion von Achim Freier Puppe gespielt, wo das auch in Kombination mit Schauspielerinnen und Schauspielern war. Also die waren eigentlich schon, sind schon Vollprofis, was diesen Aspekt angeht.
Das Puppenspiel, Herr Habian, Sie haben schon sehr früh dazu gefunden, im Alter von 15 Jahren, nämlich noch lange vor dem Studium der Musiktheaterregie in Wien. Wie kam's?
Also mein Erstkontakt mit Puppenspiel war mit 5 Jahren das Salzburger Marionettentheater, Zauberflöte. Und das war überhaupt ein ganz ein wichtiges, prägendes Erlebnis für mich, weil dann habe ich mir gedacht, Oper ist was ganz Großartiges und Puppentheater ist was ganz Großartiges und das möchte ich bitte gerne machen. Und irgendwie hat sich das dann im Laufe der Jahre nicht verändert. Und dann gab es in Graz ein Puppen- und Straßentheaterfestival, La Strada. Und dort habe ich den australischen Puppenspieler Neville Tranter kennengelernt. Und der war für alles Weitere, was ich auf der Bühne gemacht habe und mache, sehr maßgeblich daran beteiligt, dass das so aussieht, wie es jetzt aussieht. Der hat mir nämlich eben auch die lebensgroße Klappmaulpuppe näher gebracht.
Ist das so sein Markenzeichen, was dann auch ihres wurde? Oder kann man sagen, Tranter steht für eine bestimmte Schule von Puppenspiel?
Also Neville Tranter steht definitiv für die lebensgroße Klappmaulpuppe. Also alle seine Stücke bestreitet er damit. Ich den Großteil meiner Stücke. Ich habe aber auch schon gerade in der Oper mit anderen Puppen gearbeitet, eben mit kleinen Läuferpuppen oder mit Stabpuppen, Klappmaulpuppen und eben, wie ich eben ganz am Anfang gesagt habe, eben Marionetten. Ich habe nämlich als kleines Kind, nachdem ich so begeistert war vom Salzburger Marionettentheater, habe ich angefangen, Marionetten zu sammeln und habe mir zu jedem Anlass, den es damals gab, Geburtstag, Weihnachten, was auch immer, habe ich mir Marionetten gewünscht, dass ich dann irgendwann Opernbesetzungen habe. Und wenn wir dann zu Hause, meine Eltern, wenn die Besuch hatten, dann mussten die, egal ob sie das wollten oder nicht, mussten die dann Aufführungen anschauen.
Ich wollte gerade sagen, Sie haben nicht nur gesammelt, Sie haben dann schon als Kind angefangen, ja, damit zu spielen. Haben Sie dann versucht, die Zauberflöte nachzuspielen?
Oder? Ja, unter anderem. Oder Freischütz, Wolfsschluchzszene. Der Luftbefeuchter war die Nebelmaschine. Da gab es viel.
Und Soundtrack haben Sie dann auch noch laufen lassen dazu, vermute
genau,
ich.
Genau, da lief dann die CD und dazu wurde gespielt.
Und dann kamen Sie, wie gesagt, irgendwann zu der Klappmaulpuppe. Besonders schön ist die nicht, oder?
Das kommt ganz drauf an, wie man sie baut. Also ich finde, Schönheit ist ein riesig großer Begriff, den man dehnen kann. Nein, also ich finde, ausdrucksstark muss sie sein. Egal, also für die Optik kann man sich entscheiden. Also ich würde jetzt sagen, viele meiner Puppen würde ich jetzt als grotesk bezeichnen, aber viele Puppen würde ich auch, die ich gemacht habe, auch durchaus als schön bezeichnen. Zum Beispiel die Puppe des Jungen jetzt aus Fly Ganymede, die finde ich schön.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, also der Schauspieler, der mit dem Puppenspieler und der Puppe auf der Bühne steht, der muss sich auf die Puppe konzentrieren.
Genau.
Und nicht auf den Spieler oder auf die Spielerin. Genau. Was passiert denn zwischen Puppe und Publikum, was man nicht erreichen würde, wenn man jetzt nur Schauspieler auf der Bühne einsetzen würde?
Wenn ein Schauspieler, eine Schauspielerin auf der Bühne stehen, dann, sage ich immer, sind sie wie ein Einbrecher. Die haben ein Stück Draht und sie müssen versuchen, dieses Stück Draht so zu biegen, dass sie irgendwie das Schloss zum Herzen des Publikums knacken können. Und Puppentheater funktioniert anders. Puppentheater ist eigentlich ein Mitmachtheater, das man nicht bemerkt. Die Puppe kann ganz viel nicht. In meinem Fall haben die Puppen keine Mimik, auch keine Füße, sondern alles substituiert das Gehirn des Publikums. Gesichtsausdrücke. Irgendwann stellt man sich vor, die Puppe hat jetzt gerade einen traurigen Ausdruck und im nächsten Moment hat sie einen fröhlichen Ausdruck. Also das Hirn substituiert ganz viel, was die Puppe nicht kann. Und deswegen sage ich, die Puppe funktioniert anders. Da ist kein Stück Draht, das ein Schloss aufknacken soll, sondern wir werfen gleich den Schlüssel hin.
Und das dann auch meistens noch in offener Spielweise, also genau, so, dass man den Puppenspieler sieht. Ich erinnere mich, dass es da auch in der Comedy-Szene ein Beispiel gibt, den Puppenkomödien Michael Hatzius und seine Echse.
Ja, die großartige Echse mag ich sehr.
Ja, aber ist der Reiz beim Puppentheater nicht auch, dass man den Spieler nicht sieht?
Ich habe das auch immer geglaubt. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal Neville Tranter mit 14 Jahren gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, ach, wie doof ist denn das? Da steht ja der Mann die ganze Zeit neben der Puppe und ich sehe ja genau, dass der spricht und ich sehe, dass der die Hand reinsteckt und so. Und dann habe ich das vergessen. Das ist nämlich so, ich sage immer, das Publikum wird dadurch auf die Illusion eingeladen, es wird nicht zur Illusion gezwungen. Und ich habe dann völlig vergessen, dass der da ist. Dieser durchaus schon große, füllige Mann ist neben dieser Puppe verblasst und war weg. Und erst beim Schlussapplaus war ich dann wieder ganz irritiert, dass anstatt, dass ich jetzt die 7 Charaktere, die jetzt da gespielt haben, dass sich 7 Leute verbeugen, verbeugt sich ein Mann. Und dann hat es mir das Hirn umgedreht, weil ich mir gedacht habe, das gibt's ja nicht. Und das fand ich so faszinierend. Und um auf meine Erstbegegnung mit Puppentheater, um das Salzburger Marionettentheater zum Beispiel, auch wieder zuzukommen, ich war nie wieder in Salzburg und habe mir nie wieder das Marionettentheater angeschaut, aus Angst, dass ich mir das entzaubere.
Ah.
Mhm. Und war letzten Sommer, war ich dort. Ich war in Salzburg und dann war irgendwie eine Woche lang Regen und dann habe ich mir gedacht, ach, jetzt schaue ich, was hat das Salzburger Marionettentheater am Spielplan, und es war die Zauberflöte. Und die haben 2016 diese alte Inszenierung aus 1951. Also sie haben noch das gleiche Bühnenbild, die gleichen Puppen, aber sie haben die Inszenierung geändert. Und zwar haben sie die Blende weggemacht. Es gibt jetzt offenes Spiel dort. Mhm. Und das fand ich einfach so spannend. Also,
das heißt, es ist nichts kaputt gegangen an Ihrer Kindheitserinnerung?
Nein, es war sogar viel besser. Ich muss wirklich sagen, das war irrsinnig schön. Ich habe auch eine Führung bekommen von dem Direktor. Und das war ein irrsinnig schöner Moment. Und ich glaube, ich werde da bald wieder hinfahren.
Es hängt sicherlich auch gerade beim offenen Spiel, bei der offenen Spielweise auch von den Puppen ab, ne? Wie stark der Sog ist fürs Publikum. Sie bauen die jetzt auch noch selber, ihre Puppen. Wie schwierig ist das?
Ja, das kommt drauf an. Es ist vor allem eine Geduldsfrage. Ich bin extrem ungeduldig und manchmal braucht es einfach, dass irgendwelche Stoffe länger trocknen oder irgendwelche Harze, irgendwelche Farben trocknen, und das geht mir eigentlich oft auf die Nerven, aber ansonsten ist es eine irrsinnig schöne Tätigkeit. Jetzt auch bei dem Projekt Fly Ganymede, das ja eine Kooperation ist mit der Hochschule. Die Puppen sind auch eine Kooperation. Ich habe die Köpfe gebaut und die zwei Puppenspielerinnen, Adeline und Anik, haben die Körper gebaut.
Was ist die Puppe eigentlich für Sie?
Die Puppe, also Stanislavski sagt, die Puppe ist die Königsdisziplin des Schauspiels. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Satz, weil Puppentheater setzt auf das klassische Sprechtheater noch ordentlich was drauf. Aber man braucht auch das klassische Sprechtheater. Denn wenn ich jetzt so eine Puppe eben habe, wie jetzt die von den Buben in Fly Ganymede, da muss ich ja nicht nur wahnsinnig gut sein im Beleben und Animieren dieser Puppe, sondern ich muss ja auch noch ein wahnsinnig guter Schauspieler auch noch sein. Und das ist die Herausforderung. Das heißt, man muss noch auf die Schauspielerei, muss man noch das Puppenspiel noch draufsetzen.
Also ist sie ein Instrument?
Ja. Absolut.
Ja, ich dachte, Neville Trent hätte mal gesagt, sie sei kein Instrument, sondern ein Spielpartner.
Ja, für Neville ist es so. Ich sage, es ist ein Instrument. Aber also außerhalb der Bühne. Sobald ich mit einer Puppe auf der Bühne stehe, dann ist sie für mich ein realer Spielpartner. Aber außerhalb der Bühne nicht, weil sonst müsste ich in Therapie.
Das ist hoffentlich noch nicht. Nein, das ist offenbar nicht der Fall.
Nein, es ist nicht.
Instrumente. Und ein gutes Stichwort, das bringt uns zu einer anderen Leidenschaft von Ihnen, nämlich zur Musik. Mhm. Sie sind auch Kunstpfeifer und wir hören uns jetzt erstmal an, wie es klingt, wenn Sie dieser Leidenschaft frönen. Das war gerade ein Ausschnitt von ihm als Kunstpfeifer mit der Arie aus der Zauberflöte, ein Ausschnitt aus einem Internetvideo vom Filmemacher Johannes Hammel. Ich habe ja viel über Ihren Lebenslauf gesehen auf Ihrer Internetseite, Herr Habian, aber eigentlich gar nichts darüber. Also Musiktheater, Regie, Puppenspielausbildung, aber wie wurden Sie Kunstpfeifer?
Ja, das ist irgendwie so nebenbei passiert. Also ich habe 14 Jahre lang Geige gelernt und war zu meinen besten Zeiten, wo ich wirklich intensiv geübt habe, durchschnittlich schlecht. Und bin dann irgendwann draufgekommen, dass diese ganzen Konzerte, L'Estromonico von Vivaldi und so, über die ich mich wirklich schwer geplagt habe, dass ich die ganz leicht pfeifen kann. Und dass es dann auch richtig, richtig viel Spaß macht. Und dann ist meine Geigenlehrerin in Pension gegangen und ich bin mitgegangen. Und dann blieb das mal so. Und während meines Studiums der Opernregie habe ich irgendwann einmal mit einem Sänger eine Diplomszene einstudiert, Don Giovanni, Don Ottavio Arie, und habe irgendwie was erklärt, wie ich etwas inszenieren würde, und habe dann dazu gepfiffen. Und der Pianist sagt dann, das ist ja lustig, und per Spaß haben wir dann diese Arie einfach gemacht und gepfiffen. Und dann meinte der, damit musst du auftreten. Und ich habe das ganz lange mir nicht vorstellen können, dass sich irgendjemand sowas anhören will. Und dann hatte ich einen Pianisten, Daniel Guyen, der übrigens auch auf der Aufnahme zu hören war, der war dann sehr hartnäckig und gesagt, nee, damit müssen wir wirklich auftreten. Und das haben wir dann ausprobiert bei einem Kleinkunstfestival in der Steiermark. Und das hat total eingeschlagen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, probieren wir mal ein abendfüllendes Programm. Und das ist dann irgendwie, hat sich das immer mehr hochpotenziert und irgendwann hat dann die Elbphilharmonie angefragt, ob wir dort auftreten. Und ich hatte jetzt im November mein erstes großes Konzert mit Orchester, mit den Tonkünstlern in Wien und dem Stefan Gottfried, dem Nachfolger von Nikolaus Harnoncourt beim Concertum Musicum. Und das war wirklich ein wahnsinnig schönes Erlebnis.
Kann man das denn lernen wie ein Musikinstrument?
Ich habe es mir selber beigebracht. Ich wüsste auch nicht, wie ich es jemandem beibringen könnte.
Und ich weiß ja nicht, es hat ja eine gewisse Tradition in Österreich, glaube ich. Ne? Ja. Also in Deutschland jetzt nicht so, da gab es wohl Ilse Werner in den 40er und 50er Jahren, aber ansonsten glaube ich ja nicht. Aber in Österreich ist es anders.
Ne? Ja, in Österreich gab es eben den Baron Jean, der von dem Kronprinz Rudolf ein Riesenfan war und den, das war ein Fiaker und Kronprinz Rudolf hat den mitgenommen auf verschiedene Veranstaltungen oder Bälle und er nannte sich, also der hieß eigentlich Tranquillini und der nannte sich Baron Jean und dadurch, dass der in Begleitung von Kronprinz Rudolf war, wussten irgendwann die Leute aus der höheren Gesellschaft nicht, ist das jetzt wirklich ein Baron oder nicht? Sicherheitshalber behandeln wir ihn wie einen Baron und so hat der irgendwie sich da durchgewurschtelt und ist aufgetreten mit den Gebrüdern Schrammel und hat da wirklich groß reüssiert. Und es gab aber in Deutschland auch einen ganz berühmten Kunstpfeifer. Das ist der erste Kunstpfeifer, der wirklich auch eine internationale Tournee gemacht hat und der die ersten Schellackplatten aufgenommen hat. Das war Guido Cialdini. Von ihm gibt es ganz viele Aufnahmen und Schellackplatten. Der war der erste Kunstpfeifer, der außerhalb Europas dann auch wirklich eine Australien-Tournee gemacht hat und sehr spannend.
Trotzdem nochmal zurück zur Frage, könnte man es irgendwo lernen? Also könnte man es irgendwo studieren oder sich ausbilden lassen?
Im Moment nicht.
Und welche Voraussetzungen braucht man überhaupt?
Naja, also man muss...
Lippenspannung wahrscheinlich? Also hilft es vorher, ein Blasinstrument gespielt zu haben?
Habe ich nie. Also Geige habe ich gespielt, aber ich weiß nicht. Ich glaube einfach, man muss musikalisch sein, man muss Geduld haben. Ich glaube, man muss ein großes Körperbewusstsein haben, was Lippe, Zunge und Zwerchfell angeht und viel Zeit.
Das heißt, wie oft üben Sie das dann?
Schon viel. Also es kann ganz oft passieren, dass man mich vielleicht jetzt auch durch Stuttgart laufen sieht und ich pfeife laut vor mich hin. Vor allem, wenn ich die Staffeln raufsteige und wieder runtersteige, weil das auch für die Kondition ganz wunderbar ist.
Und dann guckt vielleicht der ein oder andere, weil es eben nicht so mit dem üblichen Passantenpfeifen zu tun hat.
Genau, aber meistens...
Wenn so einer so vor sich hin pfeift, so wie ich das schon manchmal mache oder so.
Ja, aber meistens freuen sich die Leute. Also ich habe bisher immer nur sehr gute Reaktionen gehabt.
Gibt es denn überhaupt Repertoire, das ausdrücklich fürs Pfeifen komponiert worden ist oder adaptieren Sie dann eben Opern und was sich da so findet, was Ihnen gefällt?
Also ich pfeife meistens Opernarien, weil das ist eben, da liegt meine ganz große Leidenschaft und da ich es stimmlich nicht schaffe, Koloraturarien zu singen, muss ich sie pfeifen. Aber es gibt bestimmt, also gerade für Guido Cialdini eben, wurde schon einiges auch komponiert, was er dann auch gepfiffen hat.
Sie bestreiten ja ganze Konzerte damit. Wie anstrengend ist das? Und von was für einer Länge reden wir? Eine Stunde, anderthalb?
Na, das kommt drauf an. Also der Ausschnitt, den Sie jetzt gespielt haben, der ist aus einem Konzert, glaube ich, aus dem Jahr 2017, aus dem Konzerthaus am 30. Dezember. Das ist immer jährlich, habe ich da mein Konzert. Und das hat, glaube ich, das war ein 2-Stunden-Abend mit den Zugaben.
Und wie geht es Ihnen dann anschließend?
Also körperlich wäre ich gar nicht so müde, aber es ist eher das Hirn, das dann irgendwann einfach abschaltet.
Möchte man dann noch reden mit dem Mund, wenn man so lange damit gepfiffen hat?
Ich mache zwischen den Nummern mache ich immer eine Moderation und erzähle etwas über die Arie oder über die Oper. Weil mein Ziel ist es auch immer, schon das ganz sehr ernsthaft zu betreiben, also es vollkommen ernst zu nehmen, aber ich glaube, wenn man was liebt, dann darf der Humor auch nie fehlen und ich liebe es einfach Leuten, die vielleicht nicht so eine Berührung mit Oper hatten, die auch der Oper nahezubringen.
Puppenspieler, Schauspieler, Theater- und Opernregisseur, Kunstpfeifer. Ein, ich zitiere die Welt aus dem Jahr 2017, eigenwilliger Gesamtkunstwerke, ein Maniac, aber ein total freundlicher, der im Geschwindmarsch durch beinahe sämtliche Hochkulturorte kreativ pflügt. Wie geht's Ihnen mit der Beschreibung oder diesen Zuschreibungen, Herr Habian?
Mir sind die eigentlich ein bisschen wurscht, weil ich habe so viele Kolleginnen und Kollegen erlebt, die irgendwann das alles zu glauben beginnen und das ist der Anfang vom Ende. Und ich schiebe das immer so ein bisschen auf die Seite und denke mir immer, ich bin froh, wenn man mich arbeiten lässt und ja, fertig eigentlich.
Aber das war doch sehr nett.
Das ist absolut nett, aber es gibt genauso viel Nicht-Nettes. Also gerade aus Österreich, da ist es oft viel bösartiger. Und ich denke mir immer, wenn das Publikum kommt und die richtigen Leute applaudieren, dann bin ich froh.
Ich meine, Sie machen so viele unterschiedliche Dinge. Gibt es denn etwas, wo Sie grundsätzlich gelobt werden oder etwas, wo Sie vielleicht jetzt vom österreichischen Feuilleton dann eher die Kritiken bekommen?
Ja, also das Problem ist, glaube ich, in Österreich, sobald man anfängt, aus der Schublade rauszugehen, dann wird man angegriffen. Also ganz am Anfang, wie ich nur Puppenspieler war, damit habe ich meine Karriere ja begonnen, da war das alles super, da hätte ich, glaube ich, alles tun können, egal was. Und ich hätte das Telefonbuch vorlesen können mit einer Puppe und es wäre genial gewesen. Sobald ich da aber dann in die Regie gegangen bin, dann hieß es sofort, ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach das, was du studiert hast. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich habe es ja eigentlich studiert. Da habe ich dann auch bemerkt, wie das so ein bisschen läuft und habe da auch begonnen, eben das so ein bisschen mit großer Vorsicht zu genießen.
Oder eben dann auch wirklich zu ignorieren.
Genau.
Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben das Puppenspiel nicht studiert. Aber der Punkt ist, das ist ja nicht das Einzige. Also Sie arbeiten auch als Schauspieler und auch das haben Sie nicht gelernt. Sie sind schon ein phänomenaler Autodidakt, ne?
Naja, also ich denke mir einfach, in meinem Beruf habe ich so viel Möglichkeit, von Leuten auch zu lernen. Also wenn ich als Puppenspieler auf der Bühne stehe und dann spielt neben mir ein großartiger Joachim Bissmeier oder so, dann sauge ich das auf wie ein Schwamm. Und natürlich versuche ich das dann auch irgendwie für meine weiteren Projekte zu nutzen.
Aber Sie sind ja, wie gesagt, schon sehr früh durch künstlerische Begabung und Interesse aufgefallen, ne? Als ja, im Grunde Marionettenspieler und Regisseur im Kindergartenalter. Wenn ich jetzt mal ein bisschen psychologisieren darf, was ist denn so der Antrieb eigentlich? Also für dieses kreative Feuerwerk, das Sie da entfesseln, also wahrgenommen werden wollen, gemocht werden, vielleicht sogar bewundert sein?
Naja, also ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, wenn ich auf die Bühne gehe und ich will nicht bewundert werden oder ich will nicht Applaus bekommen, das wäre eine Lüge, absolut. Also jeder, der das sagt, lügt. Aber gemocht werden, also das Ding ist, in der Volksschule oder so war ich eigentlich eher durch meine Interessen ein absoluter Einzelgänger. Also das haben viele in meinem Alter gar nicht verstanden, dass ich da mit einer Leidenschaft in die Oper gehe. Und die konnten da nicht mit. Und ich habe dann auch eine Zeit lang versucht, mich anzupassen, hat mich sehr unglücklich gemacht. Und ich habe dann für mich beschlossen, nein, ich will das machen, was mich glücklich macht. Und wem das gefällt, gefällt's. Wem es nicht gefällt, gefällt's nicht. Und das hat sich dann so mit 15, 16 lustigerweise vollkommen umgedreht. Und es haben dann wirklich Leute aus meiner Klasse oder so haben mich gefragt, ob ich sie mitnehme in die Oper. Und das hat dann eine wunderschöne Dynamik eigentlich bekommen und ich habe gemerkt, dass ich Leute mit meiner Begeisterung anstecken kann.
Aber teilweise ecken sie auch an und das glaube ich mit Begeisterung. Ne? Wenn ich zum Beispiel mal denke an diese Puppe, die Engelbert Dollfuß darstellt, den Begründer des Austrofaschismus oder die Michael Jackson Puppe in der Multimedia-Oper Becoming Peter Pan, da gab es sogar Morddrohungen, ne,
ja,
von
genau.
Jackson-Fans.
Aber das war ja das Verrückte, weil das hätte ja gar nicht anecken sollen. Also das Stück über Michael Jackson, das hat ein sehr lieber Freund und Kollege, mit dem ich das Schubert-Theater zusammengeleitet habe, der hat das geschrieben und der ist ein großer Michael Jackson-Fan. Und das war, also ich habe da zum ersten Mal auch erlebt, dass das Wort Fan von Fanatismus auch kommt. Also das ist wirklich, das war heftig. Egal, was wir gemacht hätten, glaube ich, wir hätten diesen Shitstorm bekommen. Aber es gibt andere Stücke, eben mein Stück zum Beispiel über Friedrich Zavril, über die Kindereuthanasie im Dritten Reich und den Umgang von 1946 bis 2015 mit diesem Thema in Österreich. Das ist ein Stück, damit will ich auch in eine offene Wunde den Finger legen. Oder eben ein Stück, wenn ich den Herrn Karl spiele von Qualtinger, das ist ja auch kein Stück, das man einfach nur so zum Spaß spielt, sondern das sind wichtige Stücke. Oder ein Stück über Karl Böhm, den Dirigenten, das war auch für meine Heimatstadt Graz, wollte ich ein Stück machen und einmal zeigen, wer dieser Ehrenbürger der Stadt Graz wirklich ist.
Nämlich?
Ein absoluter Mitläufer, der sich dem Regime angedient hat.
Ja, das bringt mich dann schon zur Frage, wie politisch soll Ihre Arbeit sein oder als wie politisch empfinden Sie sie selbst?
Ja, ich glaube einfach, kein Theaterstück, egal um welches Thema es geht, sobald es um Menschen geht, ist es politisch. Und es ist halt immer nur die Frage, ob man ein Stück ein politisches Stück macht, weil man eben einen Erfolg haben will, weil man sich denkt, diese Themen sind gerade in Mode, oder weil man vielleicht selber eine starke Haltung hat. Und ich glaube, so wurde ich von meinen Eltern erzogen, und ich glaube, da sind meine Eltern auch maßgeblich daran beteiligt, dass ich immer dazu erzogen wurde, eine sehr klare und starke Haltung zu haben. Und die ziehe ich auch durch meine Arbeit durch und denke mir auch, ich muss auch kritisch bleiben. Oder auch bei diversen, wenn ich moderiere, bei den Bregenzer Festspielen. Und da habe ich zum Bundespräsidenten gesagt, vielen Dank, dass Sie den langen Atem der Justiz stärken, nicht, dass sie kurzatmig wird. Und dann habe ich dem Sebastian Kurz zugewunken. Solche Sachen tue ich auch, aber dazu stehe ich.
Und dazu passt auch noch eine andere Figur, die Sie geschaffen haben. Und zwar in der Pandemie, eine regelrechte Kultfigur, würde ich es mal nennen. Berti Blockwart, ja. Das ist... Ich versuche es mal aus meiner Piefke, also deutschen Sicht, zusammenzufassen. Ein Wiener, der immer im Recht ist und sich so als verlängerter Arm des Gesetzes sieht. Sehr witzig, sehr böse, dabei sehr doppelmoralisch.
Ja.
Ne? Denn ich sag mal, wenn er in ins Beisel geht, dann kann der Wirt schon mal aufschließen.
Ne? Ja, aber ist was anderes.
Welcher Typ Mensch stand da Modell und wen wollten Sie da karikieren?
Ich glaube, es ist schon österreichisch, aber ich glaube, es ist doch ein absolut menschliches Phänomen. Das wird in Wien vielleicht mit ein bisschen mehr Humor quasi dosiert, aber das gibt es leider überall. Das ist einfach der Vernaderer.
Der Vernaderer?
Der Vernaderer, so sagt man in Wien dazu. Das ist einfach, das ist so der Mensch mit zu viel Zeit, der aus dem Fenster schaut und anstatt sich irgendwie freut, dass die Sonne scheint, schaut er, was machen die anderen Leute falsch. Und ich glaube, das kommt auch ganz tragisch aus einer ganz tiefen Einsamkeit. Und die einzige mittlerweile vollkommen pathologische Form der Kontaktaufnahme ist dann die Verpetzung.
Also es ist ein Denunziant,
ne? Genau.
Also auch ein, kann man sagen, auch ein deutscher Urtypus.
Absolut.
Also muss man leider so sagen.
Ich fürchte einfach, das ist wirklich vollkommen global. Auf jedem Fleck der Erde kommt so ein Mensch vor oder viele solche Menschen vor. Und ich wurde inspiriert durch den Twitter-Account der Polizei Wien, was da Leute schreiben. Also das war wirklich so der erste Lockdown damals, noch ganz neue Situation. Und dann schreibt irgendjemand, ich habe gerade eine ältere Frau um die 80, um die 90, eine Viertelstunde lang auf der Parkbank bei der Rossauer Lände U-Bahn-Station sitzen gesehen. Bitte, 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 bitte verhaften. So, und das ist ernst gemeint, leider.
Na gut, solange man drüber lachen kann oder dann immerhin wie Sie etwas draus machen kann, hilft es ja auch schon wieder, ne?
Ja, also ich denke auch, dass Satire und Humor ist eine ganz wichtige Waffe gegen so einen Blödsinn.
Sie sind gerade mal Anfang 30, haben viele, viele Preise erhalten. Was Sie alles so machen, das haben wir jetzt ja schon ein bisschen beschrieben. Wo und was wollen Sie noch alles? Ich benutze nochmal das Kunstwort von den Kollegen der Welt. Wo und was wollen Sie noch alles kreativ pflügen?
Da kann ich nicht genau sagen. Ich habe jetzt keinen Plan, wie es bei mir jetzt die nächsten 10 Jahre weitergehen soll, sondern was ich auf jeden Fall machen möchte, ist, ich möchte weiter Oper inszenieren. Ich möchte, wenn mich ein Stoff anspringt, und das passiert mir meistens immer, da bewegt mich irgendein Thema, irgendein Stoff springt mich an und dann weiß ich, das wird irgendwie das nächste Stück. Das kann ich aber nie im Voraus sagen. Aber ich habe jetzt ein paar sehr spannende Projekte, auf die ich mich jetzt freue, die zum Teil den ersten Corona-Lockdown überlebt haben und verschoben worden sind. Und auf die konzentriere ich mich jetzt mal und dann schaue ich einfach ganz entspannt, was kommt.
Dann wünsche ich viele Geistesblitze.
Ja, vielen Dank.
Und sag schon mal herzlichen Dank, Nikolaus Habian, dass Sie bei uns waren.
Ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann, Technik Rudiard Hasel. Ich bin Fabian Elsesser und wünsche einen schönen Abend.